Morgen, HDH.
Wow, ich bin laut. Marc jetzt fast vom Stuhl gehauen, eben den ganzen Sitz geguckt. Zum Glück haben wir einen Gabe, der schraubt mich einfach runter. Geht's euch gut? Alles gut? Okay. Ich bete kurz. Gott, wir preisen dich. Wir beten dich an. Du bist der Gott, der sich offenbart hat, Herr. Der sich offenbart hat in der Geschichte von vor Anbeginn der Zeit, Herr. Herr, du hast dich offenbart durch deine Wunderwerke und Taten, Herr. Du hast dich offenbart durch dein inspiriertes Wort, das du uns geschenkt hast, Herr. Du hast dich offenbart am besten und deutlichsten in deinem Sohn Jesus Christus. Dreieiniger Gott, wir preisen dich und wir loben dich. Wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst und uns veränderst. Amen. Fleiß ein, Kirche, die abgeht. Im November 2016, da war es offiziell, das Jugendwort 2016 ist Fleiß ein. Jeder, der auf der Silvesterparty war, wer war von euch auf der Silvesterparty? Der weiß, was Fleiß ein bedeutet. Die meisten haben sich gedacht, als sie gelesen haben, Fleiß ein ist das Jugendwort des Jahres. Hä? Was? Nie gehört. Und selbst die Jugendlichen, die mussten googeln, um rauszufinden, was das Jugendwort des Jahres 2016 eigentlich bedeutet. Und wenn man das nachgoogelt, dann findet man an offizieller Stelle folgende Übersetzung. Fleiß ein heißt so viel wie jemand oder etwas geht besonders ab. Aha, total beknackt, aber egal. Also ganz passend zu dem Jugendwort des Jahres 2016 ist ja das Wort des Jahres 2016. Wer weiß, was das heißt? Was es ist, Wort des Jahres 2016? Fast, ja? Postfaktisch, genau. Postfaktisch. Postfaktisch heißt so viel wie nach der Wahrheit oder nach der die Zeit, nachdem die Fakten wichtig waren. Und ich finde, Fleiß sein ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand entschieden hat, Fleiß sein ist das Jugendwort des Jahres, warum auch immer. Aber je mehr ich in den letzten Wochen über das Wort Fleiß sein nachgedacht habe, desto mehr kam mir so der Gedanke, hey, eigentlich ist ja Kirche besonders fly. Eigentlich ist Gemeinde so richtig fly. Und wenn Fleiß sein schon so ein ganz dummes Jugendwort des Jahres ist, vielleicht können wir es einfach zum Kirchenwort des Jahres machen. Denk mal drüber nach. Fleiß sein. Jemand oder etwas geht besonders ab. Die Kirche ist so der Rettungsplan Gottes für die Welt. Die Kirche ist die Hände und die Füße Jesu auf Erden. Die Kirche ist der Leib Christi. Die Kirche ist so das Epizentrum, in dem und durch das der Heilige Geist in die Welt hinauswirkt. Die Kirche ist, um mal ein bisschen postmodernes, charismatisches Vokabular einzuführen, Kirche ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Kurz, die Kirche ist besonders fly. Sie ist der Ort, an dem es besonders abgeht. Theoretisch. Und in den nächsten 5-6 Wochen wollen wir als Gemeinde uns folgenden Fragen stellen. Zum einen, wie geht das überhaupt? Eine Gemeinde sein, die gottzentriert ist, Jesus nachfolgend und geisterfüllt. Wie sieht es ganz praktisch aus, wenn Kirche voll abgeht, als Gemeinschaft und als Individuen? Wie sieht es eigentlich aus, leidenschaftlich zu leben, begeistert zu leben für Gott? Und was will Gott dir und mir in den nächsten 5-6 Wochen sagen? Was will Gott zu dir sagen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest, nicht nur heute, sondern die nächsten Wochen, überhaupt eigentlich jeden Tag. Ja? Aber ich glaube, dass wir mit dieser Predigtreihe auch ganz klar auf die Frage eingehen, Gott, was willst du uns sagen? Was willst du uns als Gemeinde sagen oder was willst du uns als Teil dieser Gemeinde sagen, wenn du nicht Teil dieser Gemeinde bist? Hey, du bist trotzdem herzlich willkommen. Du kannst dir auch die Frage stellen, Gott, was möchtest du mir sagen, wenn ich nicht HDHler bin? Ich glaube, dass Gott dir und mir unter anderem in den nächsten Wochen sagen möchte, hey, mit dir und mir, da geht was ab. Mit dir und mir, da geht was. Da geht mehr als einfach nur zu überleben, da geht mehr als einfach nur irgendwie sich durch den Tag zu schlagen. Die Jessie hat mich gestern, glaube ich, im Auto gefragt, hey, was beschäftigt dich so? Und meine Antwort war, einfach jeden Tag neu zu überleben irgendwie. Den Tag so zustande zu bringen, abends dann noch irgendwie einen kurzen, entspannten Feierabend zu haben. So, das ist, was mich gerade beschäftigt, so meine Prioritäten. Und ich denke mir, hey, da muss doch mehr sein, als einfach nur zu überleben. Ich glaube, dass Gott zu dir sagen möchte, es geht mehr als Überlebensmodus, es geht mehr als einfach nur irgendwie es schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt dieser Predigt und es ist ein wichtiger Punkt dieser Predigtreihe und ich glaube, dass Gott einfach das zu euch sagen möchte. Ich glaube, dass Gott dich und mich einlädt, uns neu auf ihn einzulassen. 2017, wir sind noch im Jahresanfang, man kann noch so diese 2017-Sprüche bringen. 2017 kann ein besseres Jahr werden, 2017 kann ein leidenschaftlicheres Jahr werden, 2017 kann ein Jahr werden, das geprägt ist von Gottes Wirken in deinem Leben. 2017 kann extrem fly sein, da kann es richtig abgehen mit dir und Gott. Gott hat mehr für dich in 2017. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Wir fangen mal in der Predigtreihe ganz vorne an, nämlich bei Adam und Eva. Und also nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Ich lese vor aus Genesis 1, die Verse 26 bis 28 und dann den Vers 31. Ihr kennt die Story. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über die Pokémons und alle Getiere auf der Erde. Und Gott sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Ihr kennt das alles, die Schöpfungsgeschichte, 7 Tage. Und in diesem Bibeltext stecken ein paar ganz grundlegende Antworten darauf, auf die Frage, wie wir als HDHler besonders fly sein können für Gott, besonders fly sein können mit Gott. Und ein erster ganz wichtiger Punkt, weil er, glaube ich, viel zu selten erwähnt wird, ist der hier. Du bist besonders fly in Gottes Augen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott findet dich sehr gut. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, okay, wie können wir näher an Gott rankommen, wie können wir mehr mit Gott erleben, dann müssen wir verstehen, dass Gott uns wirklich gut findet. Brennan Manning, der drückt es so aus, Gott liebt dich bedingungslos und ohne Vorbehalte. Er liebt dich genau jetzt, in diesem Moment, so wie du bist und nicht wie du sein solltest. Gott liebt dich in diesem Moment, nicht in 20 Jahren, wenn du endlich ein reifer Christ bist, der verheiratet ist und 10 Kinder hat und einen Minibus fährt. Gott liebt dich genau jetzt schon, genauso wie du bist und nicht wie du sein solltest. Gott liebt dich. Ich glaube, dass wir manchmal als Christen so einen Tunnelblick haben und das ist ein Tunnelblick, der betrachtet einen Teil der Wahrheit. Ich glaube, es ist eine biblische Wahrheit. Wir denken so, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin zwar Heiliger, ich bin aber immer noch Sünder und ich kriege das meiste gar nicht so richtig gut gebacken. Ich kriege das alles nicht so richtig hin. Und, oh Mann, ey, wenn Gottes Gnade nicht wäre, dann wäre für so einen Loser wie mich überhaupt kein Platz in Gottes Reich. Und hoffentlich vergibt mir Gott heute, hoffentlich vergibt mir Gott morgen, hoffentlich vergibt mir Gott übermorgen. Und wir haben so einen Tunnelblick auf unsere Sündhaftigkeit und über all diesem pseudo-heiligen Miesepetertum vergessen wir oft total die gute Nachricht. Die gute Nachricht nämlich, dass Gott dich und mich gemacht hat und gesagt hat, das ist wirklich sehr gut. Ja, es stimmt, die Sünde macht alles kaputt. Die Sünde macht alles kaputt, aber das ist nicht die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, die Sünde macht alles kaputt, aber Jesus Christus ist gekommen, um die Sünde zu zerstören, um die Macht der Sünde zu zerstören, um den Tod und den Zorn Gottes, der auf dir ruht aufgrund deiner Sünde, zu beseitigen am Kreuz, um dich frei zu machen, mit Gott zu leben. Frei von Sünde, frei von Schuld und frei von Scham. Jesus ist gekommen, um dich zu retten und wiederherzustellen. Er findet dich besonders fly, deshalb ist er gekommen. Also in Jesus bist du Kind Gottes. In Jesus bist du geliebt. In Jesus hast du jemanden, der Mensch wurde, um stellvertretend für dich, für deine Schuld und Scham zu bezahlen. Und das ist ein Grund, sich zu freuen. Wir sind fly in Gottes Augen. In Gottes Augen sind wir sehr gut. Und Leute, ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde verstehen, was es heißt, dass Gott uns gut findet und für uns gekommen ist, damit wir mit ihm sein können, damit sein Name verherrlicht wird, dann sind wir eine Gemeinde, die echt abgeht. Abgeht vor lauter Freude über diese frohe Botschaft, abgeht vor lauter Dankbarkeit für Jesu Versöhnungswerk am Kreuz. Eine Gemeinde, die abgeht vor lauter Begeisterung dafür, dass Gott einfach überschwänglich gnädig ist mit dir und mit mir, jeden Tag neu. Er hat uns gerettet vor 2000 Jahren. Er rettet uns jeden Tag neu in seiner Gnade und wir werden gerettet sein am Ende der Tage. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Das ist Gnade und das ist einfach gut. Das müssen wir verstehen. Vielleicht sagst du mal zu deinem Sitznachbarn, wenn du dich traust, du kannst fly sein für Gott, weil er dich fly findet. Du kannst fly sein für Gott, weil er dich fly findet. Bitteschön. Okay, ich kenne Leute, die ich sehr liebe und die haben schon gesagt, ich gehe in diese eine Gemeinde nicht, weil der Pastor macht immer solche Sachen, dass man zu seinem Sitznachbarn was sagen muss. Ich lasse es drauf ankommen. Ich hoffe trotzdem, dass du nächsten Sonntag wiederkommst. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, habe ich eine Frage an euch. Wie würdet ihr folgenden Satz vervollständigen? Wir sind Gottes Kinder? Geschöpfe? Bitte? Geliebte? Erben? Freunde? Bitte? Sprachfehler? Okay. Wir sind Gottes Sprachfehler. Das, also bis auf den Sprachfehler, aber das hast du auch nicht gesagt, ich habe bloß nicht verstanden. Es gibt ganz viele richtige Antworten, aber eine Antwort, die uns manchmal so verloren geht, ist der zweite Punkt. Wir sind Gottes Partner. Wir sind Gottes Partner. Du bist ein Partner Gottes. Du bist ein Partner Gottes. Vers 26 im ersten Buch Mose. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei oder uns ähnlich. Also wir sind nicht Gott. Es gibt auch Prediger, die sagen, wir sind kleine Götter, weil wir sind Kinder Gottes. Also wir sind, nein, wir sind nicht identisch mit Gott. Wir sind nicht kleine Götter, sondern wir sind sein Bild. Wir werden gleich darüber sprechen, was das heißt. In der Elberfelder steht, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Aha, damals gab es noch keinen Gender Mainstreaming. Interessant. Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen in der ganzen Bibel. Das ist so eine grundlegend wichtige Bibelstelle, dass wir uns die wirklich vor Augen führen müssen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zu seinem Bilde, als Mann und Frau. Also diese Bibelstelle sagt Folgendes aus. Du und ich, wir sind, was in der Theologie auf Lateinisch heißt, Imago Dei. Imago Dei. Das heißt so viel wie Abbild Gottes. Also du und ich, wir tragen Gottes Bild in uns. Im englischsprachigen Raum, da gibt es diesen tollen Begriff, we are image bearers. Wir sind Bildträger. Wir tragen Gottes Bild in uns. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie hier auf der Folie. Wir sind wie laufende Bilderrahmen, die ein Bild von Gott in sich tragen. Wir sind so ein Rahmen und in uns ist das Bild Gottes und wir laufen rum und wir zeigen den Menschen Gott. Und zwar nicht nur, wenn wir auf die Straße gehen und ein Megafon in der Hand haben und ein Schild dabei haben, wo irgendwas draufsteht, sondern wir tragen das Bild Gottes in uns, weil wir sind, wie wir sind, weil Gott uns so gemacht hat. Wir tragen Gottes Bild in uns. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Gemeinde sein können nach Gottes Design, dass wir alle, wie wir hier sitzen, Gottes Bilder sind. Oder Gottes Bilderrahmen von mir aus, die das Bild Gottes in sich tragen. Du und ich, wir sind berufen, Gott zu repräsentieren hier auf Erden, indem wir Gott präsentieren. Seine Liebe, seine Gnade, seine Wahrheit, selbst in postfaktischen Zeiten, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit in die Welt zu tragen. Das ist deine und meine Berufung, weil du und ich, wir sind Imago Dei, wir sind Abbilder Gottes, wir sind laufende Bilderrahmen mit Gottes Bild in uns. Gottes Mission wird zu unserer Mission. Früher hat man Mission betrachtet als eine Aufgabe der Kirche und in den 30er Jahren wurde der Begriff Missio Dei, so ein Buzzword in der Missionsszene. Missio Dei, man hat nicht mehr von der Mission der Kirche gesprochen, sondern man hat davon gesprochen, dass Gott eine Mission hat. Von Anfang der Welt bis Ende der Welt, von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel eine Mission verfolgt. Wir lesen in der Bibel, der Vater schickt den Sohn auf die Erde. Der Sohn verlässt die Erde und Vater und Sohn gemeinsam schicken den Heiligen Geist. Mit einem Ziel. Die rebellische, verlorene, unter der Sünde und dem Zorn Gottes geknechtete Menschheit zu versöhnen mit Gott. Und jetzt wird spannend. Jesus sagt zu dir und zu mir in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also, Imago Dei, Bild Gottes zu sein, und Missio Dei gehören zusammen. Imago Dei führt zur geteilten Missio Dei. Du bist ein Partner Gottes. Weil du Imago Dei bist, bist du Teil der Missio Dei. Also Gott hat dich und mich als seinen Partner, als seine Mitarbeiter geschaffen. Gott wirkt nicht unabhängig von allem, auch wenn er das kann. Er wirkt nicht über deinen Kopf hinweg, sondern Gott hat sich aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, entschieden, dass er Hand in Hand mit dir und mir arbeiten möchte, um sein Ziel zu erreichen, nämlich die Versöhnung der Welt mit dem ewigen Gott. Was für ein Vorrecht. Wir sind nicht nur Zuschauer, das wäre schon cool genug, sondern Gott hat uns berufen, mit ihm Hand in Hand zu arbeiten. Teil seines Plans zu sein. Nicht einfach nur als Errettungsopfer sozusagen, ja, du bist Teil meines Planes, ich habe dich gerettet, du bist Teil meines Planes, ich habe dich gerettet, sondern tatsächlich zu einem Partner zu werden, der proaktiv mit Gott zur Arbeit gehen darf. Du bist ein Partner Gottes. Ich habe ein paar Bibelstellen für dich mitgebracht und ich lade dich ein, diese als ganz persönliche Zusage Gottes für dich, vielleicht auch eine Herausforderung für dich, zu nehmen und für die Gemeinde zu verstehen. In 1. Mose 12, da sagt Gott zu Abraham, und durch den Glauben sagt er es auch zu dir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich finde, es ist ein genialer Vers, weil da diese Partnerschaft drin ist. Wir haben hier Gott am Wirken, wir haben hier Abraham am Wirken. Wir haben Gott, der segnet, und wir haben Abraham, der diesen Segen weitergibt. Gott gibt Segen, Abraham gibt den Segen weiter an die Menschen. Und es gilt auch für dich. Du bist Gottes Partner bei der Aufgabe, alle Menschen der Welt zu segnen. Ihr erinnert euch vielleicht an das, was Gott Abraham zusagt. Durch deine Familie, durch deine Nachkommen werde ich alle Familien der Erde segnen. Und du und ich, wir sind ein Teil dieser Verheißung durch Jesus Christus, der uns freigemacht hat. Du bist mit Abraham berufen, Segen zu bringen zu allen Familien. Komm, sag nochmal was zu deinem Sitznachbarn. Du bist Gottes Partner, du sollst ein Segen sein. Zweite Bibelstelle, Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 3. Paulus und Barnabas blieben eine lange Zeit dort, ich weiß nicht wo, aber ist ja jetzt egal, und predigten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der wiederum das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Ich finde, auch hier sieht man ganz cool so diese Zusammenhalt zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen, Barnabas und Paulus, predigen wie heißt es hier, frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, die Botschaft von Jesus Christus, vom gekommenen Reich Gottes, vom gnädigen Gott. der zwar Sünder verurteilt, aber durch Jesus Christus gerecht spricht. Und dann sehen wir Gottes Wirken. Er wiederum bezeugt das Wort seiner Gnade und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch die Hände von Paulus und Barnabas. Wäre das nicht genial, wenn wir das auch noch viel mehr erleben würden? Diese Gottespartnerschaft, wo wir zum einen uns trauen, wirklich ihm treu nachzufolgen und auf der anderen Seite Gott sich zu dem stellt, was er uns vorher in den Mund gelegt hat und dann auch noch Zeichen und Wunder geschehen lässt? Wäre das nicht genial? Wir erzählen den Menschen von Gottes Gnade, von Gottes Liebe, von Gottes Gericht, von Gottes Vergebung. Und Gott schenkt Umkehr, Gott schenkt neues Leben, Gott schenkt Bekehrung, Befreiung von Süchten und Ängsten und neues Leben. Wäre das nicht genial? Wir erleben das in HDH hier und jetzt schon, immer wieder, aber wäre es nicht genial, wenn du und wenn du und wenn du das auch noch viel häufiger erleben würdest? Ich spreche jetzt gar nicht von den Zeichen und Wundern. Wenn du erleben würdest, tatsächlich Impulse zu empfangen, einfach mal umzusetzen und zu gucken, was passiert. Bei mir hängt es oft schon einfach an dem Punkt. Ja, wenn Gott in meinem Umfeld Zeichen und Wunder geschehen lassen würde, wüssten viele Leute gar nicht, dass es Gott war und würden denken, es war vielleicht Buddha oder was auch immer, das Universum, weil vielleicht ich noch gar nicht da gewesen bin und erzählt habe. Leute, ich glaube, dass Gott noch nicht am Limit ist und dass Gott tatsächlich noch viel vorhat in deinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in Mannheim und darüber hinaus. Und ich weiß, er möchte Mannheim nicht im Alleingang erreichen, sondern er möchte es in Partnerschaft mit dir und mit mir machen. Letzte Bibelstelle, Epheser 2, Vers 10. Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist an uns, an dir und an mir, an HDH und an den anderen Gemeinden in Mannheim, mit Gott zusammen in die Welt zu gehen und einen Unterschied zu machen. Und das Coole an dieser Stelle ist, die meisten von uns kennen die, aber ich glaube, viele von uns haben die noch gar nicht so richtig gerafft. Gott hat alles schon vorbereitet. Gott hat alles schon gemacht. Es ist schon da. Es ist jetzt an uns, es zu tun. Angenommen. Gott hat alles vorbereitet. Wir hatten heute 0,2 mm Schnee draußen. Deshalb können wir vielleicht das Beispiel vom Schnee nehmen. Als Ilvesheimer, ich wohne in Ilvesheim, da wird man nervös langsam, wenn drei Schneeflocken gefallen sind. Man fragt sich, ob man diesen Winter überleben wird. Gott hat schon alles vorbereitet und du darfst in seinen Spuren gehen. Was für ein Privileg. Ich habe ein Bild für euch dabei. Gott hat den Weg freigeschaufelt und alles, was du tun musst, ist, diesen Weg entlang zu gehen. Wer von euch war auf der Mehrkonferenz? Es waren ein paar da, ein paar im Livestream gesehen. Das hört man auch an den Gebeten, die heute gesprochen wurden.
War nicht schlecht.
Nee, war gut. Ja, bin ich mir sicher. Ja. Ich liebe Konferenzen. Ich muss mal wieder auf eine Konferenz gehen. Ich hatte mir auch überlegt zu gehen, konnte es aber leider nicht. Problem, was auf Konferenzen entstehen kann, ohne dass das vielleicht diejenigen, die es veranstalten wollen, bezwecken, dass man einen super Typen auf der Bühne stehen sieht, der wird super angestrahlt, im Hintergrund hat man ein super mega Bühnenbild und man denkt sich so, yo, der hat's geschafft. Der wird eingeflogen, um zu sprechen und wir sind begeistert. Das ist cool, also ich kritisiere das nicht. Aber die Vorstellung, die wir Christen oft haben, ist die, ja, die laufen diesen Weg und die tun diese krassen Dinge und die erleben diese krassen Wunder. Dabei sagt Gott in seinem Wort ganz klar, hey, jeder Einzelne, Leute, ich habe die Werke vorbereitet, ich habe den Weg freigemacht, ich habe eine Schneise durch diesen Schnee gegraben, damit jeder diesen Weg gehen kann. Keiner ist zu doof, diesen Weg entlang zu gehen, entlang zu rollen, entlang zu steppen, was auch immer. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, herausfordern, diese Partnerrolle mit Gott einzunehmen in deinem Leben. Gott hat dich dafür geschaffen. Geh auf diese Rolle ein, geh auf diesen Gott ein, der dich geschaffen hat, ein Partner zu sein. Werde ein Segner, werde ein Beter, werde ein Wegbeschreiter mit Gott, werde ein Flyer. Nee, das geht nicht. Ich lade dich ein, sei Fly für Gott. Geh ab mit Gott. Ich bin mir sicher, gerade denken sich einige hier im Raum, okay, ja, ich verstehe diesen Punkt, aber wie soll ich das bitte in meinem Leben umsetzen? Also zumindest denke ich mir das meistens, wenn ich solche Predigten höre. Ja, das stimmt. Amen dazu. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich betone den Punkt oft und ich möchte ihn auch heute betonen. Ich werde ihn auch wieder betonen, wenn ich die Seite hier umgeblättert habe. Genau. Du und ich, wir haben einen Auftrag. Und tatsächlich glaube ich, dass die Partnerschaft mit Gott kein so explosives Sahnehäubchen auf dem Leben derer ist, die so super heilig sind, vielleicht die, die im ersten Drittel der Gottesdienstbestuhlung so sitzen, ja, das sind die, die vielleicht noch irgendwie genug Salbung abkriegen. Gott kann genauso gut durch euch da hinten wirken. Und Gott kann genauso gut durch die in der Mitte wirken. Wir lesen in unserem Predigttext, Genesis 1, Vers 28, da gibt Gott seinen Partnern Adam und Eva eine ganz klare Arbeitsanweisung. Da steht Folgendes. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Ich kann mir vorstellen, wie Adam dasteht und sagt, yes, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist gut. Aber ich glaube, dass es da nicht bloß um Fortpflanzung geht. Sondern ich glaube, da geht es um den größeren Auftrag, den Gott der Menschheit gegeben hat, den Gott der Gemeinde gegeben hat. Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist, was wir in unserer Gemeindevision umsetzen wollen. Wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaft knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Als HDH wollen wir eine Gemeinde sein, die fruchtbar ist, die sich multipliziert, die sich vermehrt, die größer wird und die Erde erfüllt. Ich hätte gern, wenn ich Zeit gehabt hätte und die Ressourcen, dann hätte ich mal gerne überprüft, wie viele Leute weltweit verteilt sind, die mal Teil von HDH waren. Also ich weiß, jeder Kontinent ist vertreten, ich weiß, dass es viele verschiedene Länder sind, aber ich glaube, wir sind schon viel mehr vertreten, nicht nur durch unsere Missionare, sondern durch jeden, der hier mal durchgelaufen ist, eine Zeit lang studiert hat in Mannheim und jetzt woanders ist und Teil von dem, was HDH ist, weiterträgt in die Welt. Wir wollen am liebsten in jedem Stadtteil Mannheims mindestens eine Hausgruppe haben, eine Hausgruppe, die Gott anbetet, die Gott im Zentrum hat, in der Menschen die Liebe Jesu erleben und erfahren können. Hausgruppen, in denen Menschen gemeinsam glauben, authentisch leben können. Gemeinsam leiden, gemeinsam lachen, gemeinsam beten, gemeinsam feiern. Und immer mehr, so wie in Epheser 4 steht, immer mehr dahinreifen zu sein wie Jesus Christus selbst, der unser Vorbild ist. Ich möchte dich zum Abschluss dieser Message einladen, dich einzuklinken in diese Gemeindevision, dich einzuklinken in diese Vision, die wir haben, fruchtbar zu sein, uns zu vermehren und die Erde zu erfüllen. Ich lade dich ein, sei fruchtbar. Nimm, was Gott in dich hineingelegt hat und sehe es aus. Fruchtbar sein im geistlichen Sinne heißt, ich nehme, was Gott mir gegeben hat, ich lege es wohin und ich sehe, was passiert. Diene den Menschen in deinem Umfeld. Trage Frucht. Ermutige die Menschen, die Hoffnung verloren haben. Warte nicht darauf, dass sich jemand anderes in dich investiert, sondern fang an, dich in andere zu investieren. Waste your life on people. Das ist ein Satz, den ich mitgenommen habe, als ich in den USA war und da ein halbes Jahr gelebt habe. Da hat einer gesagt, waste your life on people. Verschwende dein Leben für andere. Warte nicht darauf, dass irgendjemand dich pampert, fang an, anderen zu dienen. Lege den Samen in die Erde und schau, was passiert. Kling dich ein, sei fruchtbar in HDH. Vermehrt euch. Sei Teil einer Hausgruppe. Arbeite mit den anderen daran, dass Menschen Jesus kennenlernen. Betet miteinander für Familie, für Arbeitskollegen, für Kommilitonen. Dass sie zu euch in die Hausgruppe kommen, Jesus kennenlernen und sich die Gruppe vermehrt. Ladet Freunde ein in die Hausgruppe, ladet Freunde ein in den Gottesdienst. Hey Frank, wir haben eine Predigtreihe, Fleiß ein, komm vorbei. Damit Leute, nicht damit die Stühle hier voll werden und wir uns gut fühlen, bis, oh ja, wir sind 10 Leute mehr, sondern damit Menschen Jesus Christus erleben. Damit Leute erleben, was es heißt, Kirche zu sein, die abgeht. Hey, hier passiert was. Hier ist Leben, hier ist Freude, hier geht was ab. Und, dritter Punkt, füll die Erde. Ich lade dich ein, Verantwortung zu übernehmen. Ich lade dich ein, dich einzubringen. Das ist jetzt kein versteckter Aufruf für ein Aufbauteam. Okay, wir brauchen Leute im Aufbauteam. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Bring dich ein, Mensch. Es ist deine Berufung. Die Bibel sagt, Kirche ist, ganz viele Steine werden zu einem Gebäude gebaut. Und oft leben wir Kirche so, 10 Steine bilden eine Mauer und der Rest liegt so rum. Gott hat dich zu einem lebendigen Stein gemacht, dass du dich einfügst mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Wir sind eine Mitmachgemeinde, wir sind keine Zuschaugemeinde. Und damit meinen wir nicht, okay, du musst jetzt die Klos putzen oder sonst was, sondern bring deine Begabung ein. Damit wir noch mehr Menschen dienen können, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Du und ich, wir haben eine Aufgabe. Ich lade dich ein, das mit mir anzupacken. In den nächsten Wochen werden wir uns in dieser Predigtreihe die Frage stellen, okay, wie sieht es aus, leidenschaftlich zu leben? Leidenschaftlich zu leben mit Gott. Wie sieht es aus, Gemeinde zu sein, die abgeht, die fly ist? Wir werden uns die Gemeindewerte angucken. Wir sind eine biblische Gemeinde, eine anbetende Gemeinde, eine liebende, eine sendende, eine wachsende Gemeinde. Aber das sind nicht einfach nur Werte, die wir als Gemeinde irgendwie haben, sondern ich glaube, das sind Werte, die ein Schlüssel sind für eine tiefere und engere Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das sind nicht nur Werte für uns als Gemeinde, sondern ich glaube, dass Gott diese Werte in euer Leben pflanzen möchte und euch dadurch Wachstum und Frucht geben möchte. Amen dazu und ich bete kurz. Gott, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, ja, dass du uns erneuerst. Ich glaube, Gott, dass wir nicht warten müssen auf eine neue Reformation, sondern dass du vor einer ganz langen Zeit angefangen hast und dass wir einfach damit einsteigen müssen und weitermachen. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen formst, dass du unseren Verstand beeinflusst, dass du zu uns sprichst, damit wir verstehen können, was für eine krasse Berufung du uns gegeben hast und was du mit uns und in uns tun möchtest. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest und uns ganz neue Vision schenkst. Amen.